ich würde mal unterstellen, dass es auch anders ausgestaltet werden könnte. So, es könnte ja auch, es könnte jeder Mensch da ein Einzelzimmer haben. Die Leute könnten dezentral untergebracht sein und so weiter. Und dass es aber in Kauf genommen wird, das sagt ja auch schon wieder was über dieses Strategische aus, ne? Dass eben vielleicht Konflikte entstehen sollen, dass irgendwie ein Bild von Kriminalität erzeugt werden soll, weil das dann wieder legitimiert, möglichst viele Menschen abzuschieben.
Maikäfer, ein linkes Podcast-Projekt aus Oldenburg für eine soziale, emanzipatorische und ökologische Gesellschaft.
Hi Elli.
Hallo.
Wir sind hier zusammengekommen, um heute über deine Bachelorarbeit zu sprechen, an der du sehr viel Zeit und Arbeit gesteckt hast und die auch sehr toll ist. Ich fange mal vielleicht gleich damit an, wie du überhaupt auf das Thema deiner Arbeit gekommen bist. Die heißt nämlich Lagerunterbringung von Geflüchteten. Worum geht's da?
Ja, ich bin tatsächlich in einem Seminar in der Uni drauf gestoßen, aber es gibt dazu nur ganz wenig Theorie. Und das macht einen dann ja schon mal direkt neugierig, dass das Thema anscheinend wenig präsent ist in der Theorie und in der Forschung. Ja, genau, dann habe ich gedacht, aha, was ist da los? Und dann finde ich es auch immer sehr spannend, zu überlegen, wie Institutionen funktionieren, weil die immer, finde ich, auch was über die Gesellschaft aussagen, in die sie eingebettet sind. Ja, und dazu kommt auch noch, dass ich irgendwie persönlich Menschen kenne, die schon teilweise lange Zeit in Lagern gelebt haben. Das macht das Ganze dann ja auch noch mal reizvoll, das mal auf einer theoretischen Ebene zu betrachten, was da eigentlich los ist. Und natürlich der lokale Bezug hier in Oldenburg zu dem Lager Blankenburg. Ich wusste irgendwie, dass es das Lager gibt, war aber noch nie so richtig damit in Berührung gekommen. Und dadurch ist mir das jetzt auch näher gerückt, dass ich mich mal mit dem Thema der Lagerunterbringung von Geflüchteten beschäftigt habe. Und als letzter Punkt vielleicht auch noch, dass ich mich schon relativ viel so aktivistisch mit dem Thema Flucht und Migration beschäftigt habe und ja eigentlich diese Lager entweder an den EU-Außengrenzen oder aber auch in Deutschland zu der Lebensrealität von so gut wie jedem Menschen gehören, der flüchtet. Deswegen finde ich das, wenn man sich so mit Flucht und Migration beschäftigt, auch voll den relevanten Punkt.
Okay, danke. Ich schweife mal kurz ab. Du hast ja angesprochen, das Lager in Blankenburg. Und ich finde es da auch schon interessant. Ich wohne noch nicht so lange hier, aber es ist etwas, was man hört hier, dass es das hier in Oldenburg gibt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, weiß man so gut wie nichts drüber.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und das ist auch symptomatisch. Also das ist mir auch dann während meiner Arbeit klar geworden, dass das Gründe hat, dass man da nicht viel drüber weiß. Da werden wir ja wahrscheinlich noch mal ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen, wenn wir in die Theorie einsteigen. Aber ja, voll der wichtige Punkt. So, es gibt dieses Lager. Ich habe es noch nie gesehen. Wo sind diese Menschen, die da drin leben? Es ist ganz bizarr irgendwie, ne?
Ich habe ja ein bisschen in deine Arbeit reingeschaut und ich habe dort so einen Begriff gefunden, der heißt Täter-Opfer-Retter-Dreieck. Ja, ich find das erstmal so einen prägnanten Begriff und ja, was ist damit gemeint? Was hat das mit dem Ganzen zu tun?
Ja, es ist eigentlich ein Konzept aus der Psychologie, und das besagt, dass sich Menschen in sozialen Konstellationen oder in Kommunikationssituationen oft einer dieser drei Positionen zuordnen. Also entweder sie nehmen eine Täterrolle an, eine Opferrolle oder so eine Retterinnenrolle. Und die beiden Autoren, die ich gelesen habe oder die ich unter anderem gelesen habe für meine Bachelorarbeit, haben dieses Konzept genommen, aber von einer individuellen Ebene auf eine gesellschaftliche Ebene übertragen. Sehr spannend. Die heißen Henri-Louis Seuquer und Heike Niedrig. Also sie haben den Diskurs um den Begriff Flüchtling oder Geflüchtete analysiert. Und zwar halt mit diesem Täter-Opfer-Retter-Dreieck und haben herausgefunden, dass so im Diskurs in Deutschland geflüchtete Menschen eigentlich immer als Opfer dargestellt werden. Also entweder sie sind Opfer der Verhältnisse in ihren Herkunftsländern oder aber sie sind Opfer der globalen Verflechtungen oder aber sie sind auch vielleicht ganz innovative Perspektive, Opfer der Institutionen in Deutschland. Aber sie verbleiben immer in dieser Opferrolle und somit kann die Aufnahmegesellschaft, also Deutschland in unserem Fall, sich in diese Rolle der Retterin begeben. Und das ist natürlich schön für das Selbstbild einer Gesellschaft, in einer Retterinnenrolle zu sein. daraus lässt sich aber auch ableiten, dass Menschen halt nur als sogenannte echte Flüchtlinge anerkannt werden, wenn sie in dieser Opferrolle bleiben, weil nur dann Deutschland in dieser Retterrolle verbleiben kann. Genau, und dass sie in dieser Opferrolle verbleiben müssen, heißt auch, dass sie bestimmte Eigenschaften darstellen müssen. Also sie müssen eben passiv sein, dankbar, zur Anpassung bereit. Und wenn sie aber diesem nicht entsprechen, wenn sie vielleicht aktiv sind, eigensinnig, nicht das erfüllen, was man von ihnen erwartet, dann sind sie sozusagen nicht mehr in dieser Opferposition. Und dann hat Deutschland ein Problem, weil dann kann sie es nicht mehr als Retterin ansehen.
Dafür haben wir ja so ein schönes Wort, glaube ich. Das nennt sich Scheinasylanten.
Ja, schrecklicher Begriff. Ist ja schon richtig schlimm, den in der Öffentlichkeit
zu sagen. Nein, aber also ich find das ja interessant, weil das ja sofort so eine Verschiebung macht von einem Opfer zu einem Täter.
Genau.
Also wenn man jetzt in diesem Gedankenkonstrukt bleibt, macht das ja sofort aus einem vorherigen Opfer halt was ganz Schlimmes.
Ja.
Und es gibt nichts dazwischen, es gibt keine Graustufe, sondern es gibt einfach nur, entweder du bist dankbarer Empfänger unserer Nettigkeit oder du bist Schein.
Ja, genau. Was steckt in diesem Begriff Scheinasylanten? Da steckt irgendwie drin Lügner, unehrlich, sich Sachen irgendwie erschwindeln. Ja. Und du hast es eigentlich schon voll auf den Punkt gebracht. Man kennt ja auch so Begriffe wie Missbrauch des Asylsystems, Asylschwindel und sowas. Und daraus resultiert dann, dass diese Menschen, die diese aktiven, selbstwirksamen Eigenschaften besitzen, müssen sozusagen in eine Täterposition gedrängt werden. Also dann sagt Deutschland, ihr seid die Bösen, ihr seid die Schwindler, ihr seid die Täter. Und was hat das für eine Funktion? Die Funktion, dass Deutschland selber nicht in der Täterposition landet, sondern sich in einer Opferposition sehen kann. Und dadurch wird natürlich auch legitimiert, die Menschen dann abzuschieben, verschiedene Abstufungen im Asylsystem zu haben, von zum Beispiel politischer Aufenthalt. Die Menschen kriegen relativ leicht eine Niederlassungserlaubnis, einen unbefristeten Aufenthalt und solche Sachen. Aber Menschen mit einer Duldung, die werden nie einen festen Aufenthalt kriegen. Und das entspricht irgendwie so auch dieser Abstufung zwischen echte, legitime Flüchtlinge und nicht legitime Geflüchtete, die man dann halt abschieben kann, weil man ist ja Opfer ihrer Bösheit sozusagen, ne? Und einen wichtigen Gedanken finde ich dazu noch, dass das halt auch wieder richtig interessant ist im Hinblick auf die NS-Vergangenheit Deutschlands, so sich niemals in einer Täterrolle sehen zu wollen als Gesellschaft. Ja. Das ist so mit diesem Täter-Opfer-Retter-Dreieck gemeint, so als Analyse der Diskursstruktur um die Geflüchteten.
Nochmal um den Punkt aufzugreifen, den du jetzt gerade mit der NS-Vergangenheit aufgenommen hast. Also ich meine, es ist ja auch ein bekannter Trop in dem Diskurs, dass sich Leute, die ganz offensichtlich Täter waren, dann als Opfer der Umstände darstellen, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Also weil sie halt sagen so, ja, ich habe doch nur Befehle befolgt, ich habe doch nur.
Mhm.
Und es ist nicht vergleichbar, was wir heute haben, aber es ist, glaube ich, derselbe Mechanismus.
Ja, dem würde ich zustimmen. Ja, und auch in Erinnerungsarbeit oder im Gedenken oder so, ne, findet sich das ja oft wieder, dass irgendwie um jeden Preis vermieden wird, in einer Täterposition zu landen. Ist ja auch sehr, sehr unangenehm als Rolle.
Ja, es bringt halt eine Verantwortlichkeit mit sich und es bringt halt einen Zwang, was zu tun mit sich. Und das ist, glaube ich, etwas, was gerne vermieden wird, also zumindest in dem Bereich.
Ja.
Eine Sache, die, glaube ich, in diesen Diskurs mit reinspielt, auch mit der Vergangenheit Deutschlands zu tun hat, aber auch mit dem aktuellen Deutschland zu tun hat, ist unter dem Begriff postkoloniale Theorie auch zu fassen. Den hast du auch in deiner Arbeit verwendet.
Ja, vielleicht erstmal, warum ist das hier wichtig? Also ich habe ja beschrieben, dass Geflüchtete nur anerkannt werden, wenn sie in dieser Opferrolle verbleiben. Und wenn wir so eine Perspektive der postkolonialen Theorie einnehmen, dann kann dieser Blick geändert werden. Dann kann es legitim sein, nach Europa migrieren zu wollen oder nach Deutschland, auch ohne von akuter Lebensgefahr bedroht zu sein, weil es eben auch aus postkolonialer Perspektive so legitim sein kann, nach Europa zu kommen, nämlich weil davon ausgegangen wird, dass diese Privilegien, die wir hier haben, der Lebensstandard, unter dem wir leben, nur existieren kann, weil wir Kolonien besetzt haben, weil wir Länder ausgebeutet haben und definitiv bis heute ausbeuten. Und wenn man den Blick so dreht, dann ist es ja auch legitim, an diesen Privilegien einfach teilhaben zu wollen, ohne dass jetzt dein Leben in Gefahr war. Warum ist es hier so gut? Weil wir diese Länder ausbeuten.
Ja, oder einfach aus dem einfachen Menschenrecht heraus, dass Leute ein besseres Leben haben möchten wollen. Also ein besseres Leben haben möchten. Und das ist ja irgendwie so ein, also ja gut, Menschenrecht, das ist überzogen. Aber es ist ein grundsätzlich und nachvollziehbares menschliches Bedürfnis.
Ja, und ich finde aber, es wird schon nochmal legitimiert dadurch, durch diesen Gedanken von, hallo, es gibt euren Lebensstandard nur auf der Basis von großer Ungerechtigkeit. So, und daran, natürlich können andere Leute daran teilhaben wollen. Ja.
Es ist auch, glaube ich, geschichtlich interessant, dass wir diese, also dass wir als deutsche Gesellschaft dieses Kriterium, wann ist jemand berechtigt, hierher nach Deutschland zu kommen oder wann ist das Kriterium erfüllt, hierher kommen zu dürfen, um ein besseres Leben zu haben, wann ist das legitim und wann nicht. Das haben wir in der Geschichte ja erst in den letzten 30 Jahren schon mal verschoben. Mhm. Also bis zum Zusammenbruch der Ostblockländer war das ja völlig in Ordnung, dass Menschen aus den Ostblockstaaten quasi als Teil des Kampfes gegen den Kommunismus in Anführungsstrichen aus diesen Ländern flohen. Teilweise aus politischer Verfolgung, aber teilweise einfach nur, weil sie ein besseres Leben im Westen wollten. Und wie gesagt, damals war das völlig in Ordnung. Und kaum war der Ostblock weg, war das dann nicht mehr in Ordnung.
Ja.
Also das betrifft ja auch innereuropäischen Diskurs mit Arbeitsmigration aus den ehemaligen Ostblockländern. Es ist aber halt dann nochmal verschärft mit Geflüchteten aus dem außereuropäischen Kontext.
Ja. Ja, und auch so, dass zum Beispiel Staaten manchmal als sicher eingestuft werden und dann wieder nicht. Also das zeigt ja, dass es halt nicht auf irgendwas Allgemeingültigem oder so beruht, sondern dass es halt gesetzt wird.
Es gibt keine objektiven Kriterien dafür. Sie werden einfach recht willkürlich gesetzt und können auch morgen wieder völlig über den Haufen geworfen werden.
Auf jeden Fall. Ja, vielleicht noch ganz kurz zum eine Ergänzung zum Hintergrund der postkolonialen Theorie, den ich für dieses Verständnis auch wichtig finde, ist, dass es hat nämlich auch wieder was mit dem Selbstbild der Gesellschaft zu tun, dass sich eben so sogenannte westliche Gesellschaften immer so als überlegen darstellen. Also stellen sich dann als die zivilisierten, die aufgeklärten Gesellschaften dar, in Abgrenzung zu so einem fremden, weniger zivilisierten anderen, was erschaffen wird, aber eben gezielt sozusagen vom Westen. Und dadurch wird ja auch moralisch legitimiert, diese Länder auszubeuten oder zu beherrschen. Und das Ganze wird eben kritisiert. Also das kritisiert die postkoloniale Theorie und kritisiert, dass eigentlich so dieses Wissen, was wir angeblich haben in der Wissenschaft, in der Literatur, in ganz, ganz vielen Bereichen der Gesellschaft über andere Teile der Welt, dass das eigentlich Macht zur Machtausübung, zur Herrschaftsausübung dient und nicht allgemeingültig ist.
Es gibt da, also es wird da, glaube ich, auch nochmal ein anderer Trope immer wieder verwendet, der auf den ersten Blick hin positiv ist, aber der genau in das reinspielt, nämlich die Darstellung von Naturverbundenheit, von Würde oder so, von indigenen Bevölkerungen oder von exotisch, also vermeintlich exotischen Menschen, wobei es halt tatsächlich auch eine Art Entmenschlichung, glaube ich, ist und auch eine Art Entfremdung ist.
Ja, und eine Festschreibung, ne?
Genau, eine Festschreibung, wie die Person zu sein hat.
Ja, genau, auf jeden Fall. Das würde ich sagen, das ist so durchaus Teil dieser postkolonialen Kritik, dass Menschen aufgrund ihrer angeblichen Kultur dann auf ganz bestimmte, ach so exotische Eigenschaften und so festgeschrieben werden und dann gehören alle Menschen, von denen man denkt, die sind Teil dieser Gruppe, müssen dann so sein. Und das ist natürlich super stigmatisierend und ja, kulturalisierend, festschreibend, gefährlich.
Ja. Zwei Namen, die in deiner Arbeit noch vorkommen, sind Michel Foucault und Tobias Pieper.
Mhm.
Warum kommen sie in deiner Arbeit vor? Worüber haben sie geschrieben und was haben sie mit dem Ganzen zu tun?
Ja, die beiden sind auf jeden Fall grundlegend gewesen für meine Arbeit. Vielleicht fange ich mal mit Tobias Pieper an. Seine Studie, die er 2008 verfasst hat, war nämlich so die Grundlage meiner weiteren Überlegungen. Und zwar hat er über Geflüchtetenlager in Deutschland geforscht und Interviews geführt mit den Menschen in den Lagern und über die Lebensbedingungen geschrieben und hat so die Struktur aller Lager in der BRD als bundesdeutsches Lagersystem benannt. Bei seiner Analyse und seiner theoretischen Einbettung greift er auf Begriffe von Michel Foucault zurück. Also er ist ein bedeutender Denker, wenn es um Machttheorie geht.
Er ist ein Analytiker, glaube ich, allgemein von Machtstrukturen, ja, in der modernen Gesellschaft.
Ja, das trifft es voll gut. Und er schreibt eben von der Mikrophysik der Macht. Und zwar bezeichnet er damit eine ganz bestimmte Form der Macht, die nicht von einem Herrscher, einem Souverän gewaltvoll ausgeübt wird, sondern in ganz vielen sozusagen mikro kleinen Schritten auf die Individuen einwirkt. Und so in dieser Gesamtheit der ganzen vielen kleinen Praktiken, die auf uns alle jederzeit einwirken, Macht über uns ausüben und so sozusagen in eine bestimmte Richtung wirken. Und darauf geht er besonders in seinem Werk Überwachen und Strafen ein, was ich gelesen habe für meine Arbeit, wo er beschreibt, wie das passiert, diese Mikrophysik der Macht, nämlich durch sogenannte Disziplinen oder Disziplinartechniken, die Individuen so beeinflussen und steuern. Und dadurch passen sich die Individuen sozusagen von selber den gesellschaftlichen Normen an, weil sie eben unmerklich durch diese kleinen Machteinwirkungen beeinflusst werden. Und es gibt nicht mehr so einen Zwang, eine offensichtliche Gewalt, die auf sie einwirkt.
Ist das dann quasi so eine Art Selbstdisziplinierung?
Ja, auf jeden Fall. Also der Dreh, den man immer irgendwie reinkriegen muss bei Foucault, ist dieses, sie sind unterworfen und gleichzeitig produktiv. Also sie sind von der Macht unterworfen und trotzdem wirkt die Macht durch sie selber hindurch und ja, ohne dass es ihnen bewusst ist und sie sind produktiv.
Es ist, glaube ich, oder so wie ich das immer verstehe, ist es, glaube ich, ein so eine Art fast Kreislauf, wo die Menschen selbst Teil des machtausübenden Systems ist, das dann über weitere Schritte wieder auf sie selbst wirkt.
Mhm. Ja, also genau, dadurch, dass sie diese Macht, dass die Macht auf sie einwirkt und sie die Macht wiederum reproduzieren, stabilisieren sie natürlich das herrschende System, die Gesellschaft. Und was dabei noch wichtig ist, dass es eigentlich bei Foucault immer darum geht, dass die Körper und die Kräfte der Individuen vor allem ökonomisch nutzbar gemacht werden. So daraufhin wirkt sozusagen diese Macht bei Foucault.
Aber das ist ja ein Widerspruch zu den Lagersystemen hier bei uns.
Mhm.
Da ja die Menschen hier nicht produktiv sein sollen.
Wichtiger Punkt. Das ist auch ein Unterschied. Also darauf bin ich auch gestoßen, als ich darüber nachgedacht habe. Und bei Foucault ist es Nutzbarmachung für den Kapitalismus, Steigerung der Effizienz. Und in den Lagern ist es was anderes. Und zwar, ja, ich würde sagen, eigentlich kann man es runterbrechen auf Abschreckung. Darauf wirkt diese Strategie hin, in die Produktion irgendwie eingebettet werden oder so, sondern sie werden ja sogar im Gegenteil davon abgehalten zu arbeiten. Sie kriegen Arbeitsverbote, sie dürfen nicht raus, sie müssen in ihren Zimmern rumsitzen und haben Langeweile. Das passt auf den ersten Blick nicht so zusammen. Was aber schon zusammenpasst, ist eine andere Eigenschaft dieser Disziplinartechniken, auf die kommen wir vielleicht gleich nochmal genauer, nämlich, dass sie immer strategisch sind. Also es gibt irgendwie eine bestimmte Richtung, in die immer wirken. Und bei Foucault ist es Nutzbarmachung für den Kapitalismus, Steigerung der Effizienz. Und in den Lagern ist es was anderes. Und zwar, ja, ich würde sagen, eigentlich kann man es runterbrechen auf Abschreckung. Darauf wirkt diese Strategie hin, dass die Lebensbedingungen der Menschen durch verschiedene Disziplinartechniken, die im Lager angewandt werden, immer mehr verschlechtert werden, sodass potenzielle neue Migranten oder Migrantinnen vielleicht abgeschreckt werden sollen. Und das entspricht ja schon einer politischen Absicht. Und die ist tatsächlich auch klar benannt worden, als so dieses Lagersystem eingeführt wurde. Also das wurde klar formuliert, es soll eine abschreckende Wirkung haben.
Ein Punkt, wo das Ganze ja auch vorkommt, war ja zum Beispiel im letzten Koalitionsvertrag bei der Begründung von den Ankerzentren. Und dort wird ja auch, glaube ich, direkt drauf eingegangen, was die Auswirkung sein soll.
Ja, tatsächlich, also im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung, da ist es explizit hingeschrieben. Ich habe den Koalitionsvertrag gelesen und dachte so, das ist hier 1:1 Foucault, weil das so krass dem entspricht, was Foucault irgendwie analysiert und kritisiert. Genau, und ein Punkt ist, dass die tatsächlich schreiben, so die in Anführungszeichen wirklich Schutzbedürftigen sollen durch die neuen Ankerzentren von den sogenannten Ausreisepflichtigen unterschieden werden. Naja, und diese sogenannten Ausreisepflichtigen sollen dann möglichst effizient aus Deutschland ausgewiesen werden, das heißt abgeschoben werden. Und das passt ja auch schon wieder perfekt, haben wir ja vorhin schon gehabt, zu diesem Täter- und Opfer-Schema, dass es eben die Täter sind, die dann durch die Ankerzentren entlarvt werden sollen. Und das Opfer, Deutschland kann sie abschieben und dadurch wird diese rassistische Abschiebungspolitik legitimiert, ne? Und auch die immer weiteren Verschärfungen des Asylrechts. Also da ist diese strategische, mehr Menschen raus, weniger Menschen sollen herkommen, ist da ganz klar erkennbar, auch im Koalitionsvertrag.
Ja, richtig. Und ich glaube, was da vielleicht auch noch ein bisschen mitschwingt, ist ja diese Aufteilung, diese Zerteilung. Und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Aspekt bei Foucault immer wieder, wo er darauf eingeht, dass man Räume und Zeit aufteilt, sortiert. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in den Lagern vorkommt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist irgendwie in den politischen Vorhaben erkennbar und es wird schon vorher in den Lagern umgesetzt, aber in den Ankerzentren, die jetzt im Koalitionsvertrag so festgehalten wurden, ist es nochmal extremer, nämlich dass wirklich so die Struktur der Lager, also die Architektur, die Ausgestaltung der konkreten Bedingungen auf eine ganz bestimmte Art geplant werden, ausgestaltet werden, die dann bestimmte Wirkungen haben. Darauf bezieht sich auch Pieper in seiner Analyse. Also ich habe ja schon von den Disziplinartechniken gesprochen und Foucault beschreibt die dann nochmal genauer und sagt, man kann diese Machtausübung vollziehen, zum Beispiel über den Raum, indem man den Raum, in dem die Menschen leben, auf eine bestimmte Art gestaltet. Pieper schreibt dazu erstmal, dass das Lagersystem in Deutschland eine exkludierende Raumstruktur darstelle. Also die Lager sind hinter Zäunen, hinter Stacheldraht, weit von den Städten entfernt. Die Menschen
außerhalb des Orts, an der letzten Bushaltestelle wie in Oldenburg.
Ja, es passt genau zusammen. Und die Menschen die könnten schon aus den Lagern rausgehen, aber sie können es halt nicht wirklich, weil es einfach fernab von allem ist. Und es gibt dann ja noch die Residenzpflicht, das kommt noch dazu, also dass Menschen auch gar nicht sich weit von ihrem Ort entfernen dürfen, an dem sie leben müssen. Genau, also Pieper sagt, dadurch, dass die Menschen so in den abgetrennten Lagern leben müssen, werden sie einerseits eingeschlossen im Lager und andererseits ausgeschlossen von der Gesellschaft. Und darin sieht Pieper auch eine Hauptfunktion der Lager, nämlich dass große Menschenmengen festgesetzt und kontrolliert werden können. Und das stimmt mit einer der Disziplinartechniken von Foucault sehr gut überein, nämlich der Parzellierung des Raumes, wie er es nennt, wo Foucault beschreibt, dass es sich so historisch so entwickelt hat, dass zum Beispiel in Fabriken, in Schulen, in der Armee die Räume immer mehr so gestaltet wurden, dass sozusagen allein durch die Architektur die Menschen gesteuert wurden. Und zwar so, dass sie ihre Funktionen möglichst effizient erfüllen können. Das ist zum Beispiel, dass Menschen in einer Fabrik an ganz bestimmten Stellen stehen, ganz bestimmte Plätze zugeteilt bekommen, dass sie überwacht werden, dass die Anwesenheiten kontrolliert werden, dass bestimmte Kommunikationskanäle installiert werden, aber nur die irgendwie nützlich sind für die Produktion und andere werden abgeschnitten und dass Leistungen zum Beispiel gemessen werden. Und das alles läuft ja wieder darauf hinaus, dass möglichst viel Effizienzsteigerung möglich ist. Also das ist so diese Disziplinartechnik, Parzellierung des Raumes. Und in den Lagern finden wir das eigentlich super konkret wieder. Also Menschen beschreiben zum Beispiel, dass sie sich fühlen, als würden sie im offenen Gefängnis leben. Und ich habe so Studien gelesen über Ankerzentren und da trifft es ganz stark zu. Also auch diese Ankerzentren und ja zum Beispiel auch Blankenburg liegen außerhalb der Städte, sind super schwer zu erreichen, ganz schlecht angebunden. Die Eingänge sind von Wachpersonal bewacht und kontrolliert. Du kommst einfach nicht rein. Das heißt, UnterstützerInnen wird es auch super doll erschwert, Kontakt zu den Menschen aufzunehmen, aber auch zum Beispiel SozialarbeiterInnen oder AnwältInnen, die können einfach ihre Arbeit nicht machen, weil sie nicht da reingelassen werden.
Ja, aber auch grundsätzlich einfach stinknormale Sozialkontakte. Also, ja. Wenn du mit einem Menschen befreundet bist, der oder die in so einem Lager lebt zufällig, da kannst du nicht einfach hin und sagen, hey, ich besuche dich jetzt.
Ja.
Das macht ja was mit dem Menschen.
Ja, was ja eigentlich, also was ja wirklich total absurd ist, ne? Es ist ja schon wieder dieses Täterschema, als ob das Verbrecher wären, die vor denen man die Gesellschaft schützen müsste. Es ist total absurd. So, es wäre das Normalste der Welt, dass man da hingehen und die Leute besuchen kann. Ist es aber nicht. Und das sagt ja auch schon, genau, das sagt ja schon wieder ganz viel aus über das Bild, was erzeugt werden soll von diesen Menschen, ne? Was dann wiederum eine Funktion für die Gesellschaft und für den Diskurs hat. Und es ist natürlich auch viel schwieriger für die Menschen, Widerstand zu organisieren, sich zu vernetzen, UnterstützerInnen oder auch andere.
Ja, es kappt ja Solidarisierung quasi an der Wurzel, weil man kann sich schwer mit jemandem solidarisieren, den man gar nicht kennt oder den man nicht kennengelernt hat. Ja, wenn das halt eben einfach räumlich unmöglich gemacht wird oder sehr stark erschwert wird, hat das halt genau diese Auswirkung, dass die Menschen abgeschoben werden können und niemand interessiert sich dafür.
Ja, auf jeden Fall. Und auch im Inneren der Lager sind die Räume sehr stark so gestaltet, dass sie dazu dienen, die Menschen zu kontrollieren und zu überwachen. Also, dass Zimmertüren nicht abschließbar sind, dass das Essen zum Beispiel zentralisiert ausgegeben wird. Das heißt, du musst immer zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein. Da kann deine Anwesenheit kontrolliert werden. Du darfst nicht auf deinem Zimmer kochen, solche Sachen. Du musst in Mehrbettzimmern leben, wo es total laut ist vielleicht, wo du keine Privatsphäre hast. Du leidest natürlich unter diesen Belastungen und dadurch kann es selbstredend auch schneller zu Konflikten kommen. Ich würde mal unterstellen, dass es auch anders ausgestaltet werden könnte. So, es könnte jeder Mensch da ein Einzelzimmer haben. Die Leute könnten dezentral untergebracht sein und so weiter. Und dass es aber in Kauf genommen wird, das sagt ja auch schon wieder was über dieses Strategische aus, ne? Dass eben vielleicht Konflikte entstehen sollen, dass irgendwie ein Bild von Kriminalität erzeugt werden soll, weil das dann wieder legitimiert, möglichst viele Menschen abzuschieben. Ja, soweit vielleicht.
Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass hier vor Ort in Blankenburg wir eines dieser Lager haben, betrieben vom Land Niedersachsen. Und erst vor kurzem gab es ja da einen offenen Brief von Bewohnerinnen und Bewohnern dieses Lagers. Und hier ist ein Zitat aus dem Brief.
Oh ja.
Weil sie, glaube ich, ganz gut auch nochmal verdeutlichen, wie sehr Menschen dieses System treffen kann.
Sie pferchen 10 Leute in einen Raum ein, besonders in Zeiten von Corona ist das sehr gefährlich. Es gibt nicht genug Platz. Wenn sich eine Person ansteckt, haben es alle. Sie sagen, dass sie keinen Platz im Camp haben. Sie sollten das Camp schließen und uns in Wohnungen unterbringen.
Ja, das trifft es richtig gut, ne? Also genau das, was wir hier irgendwie analysiert haben. Der Raum wird kontrolliert, es wird diese Disziplinartechnik sozusagen über den Raum angewandt, das schreiben diese Menschen selber, dass sie keinen Platz haben, gerade unter Corona-Bedingungen natürlich besonders schrecklich und sie fordern ja auch, dass es einfach geschlossen wird und dass sie dezentral untergebracht werden, was ja möglich wäre.
Weiteres Zitat aus dem Brief.
Manche von uns sind schon seit über einem Jahr hier. Wir machen nichts. Wir sind hier zum Essen und Schlafen. Wir haben keine Arbeitserlaubnis und das Essen ist schlecht. Es macht zu viele Menschen krank.
Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was ganz gut bei Foucault wiederzuerkennen ist,
ja.
Was die da ansprechen.
Ja, ja, ich, wenn ich das höre, dann bin ich immer wieder erstaunt, wie exakt sich das teilweise übertragen lässt. Also dieses, wir sind zum Nichtstun gezwungen, manche von uns sind schon über ein Jahr hier und wir machen nichts anderes außer essen und schlafen. Das entspricht eigentlich sehr genau der Analyse, die Pieper vorgenommen hat, die ich auch bestätigt habe in meiner Arbeit und die auf der Disziplinartechnik von Foucault beruht, die Foucault als Kontrolle der Zeit bezeichnet. Und bei Foucault ist es so, dass die Menschen wieder im Sinne der Mikrophysik der Macht, also durch viele kleine Manipulationen, Praktiken und so weiter, beeinflusst werden. Und das kann eben nicht nur über den Raum passieren, sondern auch über eine Kontrolle der Zeit. Und er beschreibt es so, dass sich das in den Institutionen so entwickelt hat, zum Beispiel in den Fabriken, in den Klöstern, aber auch im Militär oder in Fürsorgeeinrichtungen, die Menschen immer genauere Zeitplanungen hatten. Also es gab bestimmte Arbeitsrhythmen, es gab bestimmte Wiederholungszyklen von Tätigkeiten. Und die Tätigkeiten wurden immer genauer auf die Zeitintervalle angepasst. Die Geschwindigkeiten wurden immer mehr kontrolliert und reguliert. Es gab Takte für die Arbeit oder fürs Kämpfen oder auch fürs Lernen. Also die Körper werden sozusagen wiederum immer mehr gesteuert, sodass sie immer effizienter und effizienter werden. Aber eben nicht über den Raum, sondern über die Zeit. Sodass also auf den Zweck der Gesellschaft verstärkt hingewirkt werden kann.
Aber hier findet ja auch wieder diese Umkehrung statt, dass ja die Menschen in den Lagern nicht dazu gezwungen oder gebracht werden, gewisse Tätigkeiten in einem Takt zu machen, sondern quasi im Takt untätig zu sein.
Ja, teilweise schon auch Tätigkeiten im Takt zu machen. Also sowas wie nur zu einer bestimmten Stunde pro Tag ist die Waschmaschinenräume geöffnet. Das heißt, du bist gezwungen, in der Zeit zur Waschmaschine zu gehen.
Was ja völlig unsinnig ist. Es würde ja nichts kosten. Es würde keine weiteren Auswirkungen haben auf das Lager, wenn die Waschmaschine rund um die Uhr offen wäre oder was weiß ich, 12 Stunden offen wäre und man einfach dann waschen könnte, wenn man dafür Lust hat, Zeit hat.
Ja. Voll. Ja, es ist eine Kontrolle. Es dient der Kontrolle. So, du weißt, zu dem und dem Zeitpunkt müssen Leute dahin gehen und sie können auch ihren Tag nicht mehr eigenständig strukturieren, weil sie sind ja darauf angewiesen, dass sie dann zum Waschraum gehen, weil sie halt ihre Wäsche waschen wollen. Oder auch dieses dreimal am Tag zu festgelegten Zeiten essen, ne? Das ist auch ganz doll die Disziplinierung der Zeit oder die Kontrolle der Zeit. Und genau, das führt einerseits zu so einem mega kontrollierten Tagesablauf. Und dazwischen dieses erzwungene Nichtstun. Also in den Pausen, die du hast, zwischen deinen erzwungenen Tätigkeiten, bist du zur Langeweile gezwungen. Du bist zum Nichtstun gezwungen, genau was die Menschen in Blankenburg ja auch beschrieben haben.
Ja, ein weiterer Satz da ist ja auch, der in dem Brief steht.
An unseren Papieren erkennen sie, dass wir im Camp bleiben müssen. Wenn wir in eine andere Stadt gesehen werden, werden wir zurückgeschickt.
Was ja dieses Zusammenspiel aus Raum und Zeit ist, weil sie können rein zeitlich nichts mit ihrer Zeit anfangen, außer dort zu bleiben, wo sie sind. Und auch räumlich sind sie festgelegt auf einen bestimmten Ort und dürfen diesen nicht verlassen.
Ja, ja, und das führt zu großem Leiden, ne? Also die Menschen beschreiben das wie so ein Leiden an der freien Zeit. Und das ist total zermürbend. Also die Menschen werden durch diese erzwungene Langeweile, durch diese ganzen Zwänge und dieses erzwungene Nichtstun zermürbt. Und das passiert ja auch wieder sozusagen von innen heraus. Also nicht durch eine große Macht oder eine Gewalt, die auf sie einwirkt, sondern eben durch diese verschiedenen Schaltstellen. Und das entspricht ja wieder dieser Abschreckungsfunktion, die wir schon genannt haben. Dass wenn du permanent ausharren und warten musst, dann geht es dir mit einer größeren Wahrscheinlichkeit immer schlechter und schlechter. Und du hast dieses Gefühl, dass wichtige Lebenszeit einfach an dir vorbeistreicht, was auf Abschreckung hinzielt. Es könnte ja auch ganz anders sein. Es könnte ja ganz anders gestaltet sein. Ist es aber nicht, aus bestimmten Gründen.
Es ist aber ja auch so, dass die Geflüchteten in Blankenburg, was auch wieder im Brief sichtbar ist, eigentlich nicht akzeptieren, dass sie in dieses Täter-Opfer-Retter-Dreieck gepresst werden. Also ja. sie stellen ja ganz klar Forderungen.
Ja, wichtiger Punkt. Das ist voll wichtig, das nochmal zu betonen. Ja.
Sie schreiben da wortwörtlich:
Wir wollen, dass die Regierung sieht, wie wir hier leben müssen, wie wir leiden. Wir wollen mit Menschen reden, die über Arbeitserlaubnis und Verteilung entscheiden. Im Camp schicken sie uns hin und her. Die Sozialarbeiter schicken dich zum BAMF, die schicken dich zurück zu den Sozialarbeitern. Du weißt nicht, mit wem du sprechen sollst. Wir sind müde, wir leiden. Komm und hört, was wir zu sagen haben. Hier sterben wir einen langsamen Tod.
Ja, das illustriert es so richtig im Extrem, ne? Dieses Leid, was durch diese Kontrolle ausgeübt wird. Und aber eben auch, dass die Menschen eben nicht nur daran zugrunde gehen, sondern auch irgendwie ihre Stimme erheben und sprechen und für sich selber sprechen. Und das, ja, das ist super wichtig, das zu betonen. Und sie würden das wahrscheinlich viel mehr tun, wenn es irgendwie Möglichkeiten gäbe, sich zu begegnen, ne? Und das muss auch ermöglicht werden. Das ist vielleicht auch an dieser Stelle voll der gute Moment, um so ein bisschen zu überlegen, was kann man denn selber machen, weil das ist was mir dann einfällt: Kontakt suchen, irgendwie Kontakt aufnehmen, wenn ich irgendwie zu dem Ort gehen kann, wenn ich irgendwie Kontakte herstellen kann, den Menschen zuhören und vielleicht dafür sorgen, dass ihre Stimme Gehör findet und der Diskurs ein Stück weit von ihnen auch mitbestimmt wird und sie auch eine Stimme bekommen und nicht so ungehört und unsichtbar bleiben.
Im Prinzip ja eigentlich die eigenen Privilegien, dass man frei über die eigene Zeit und den eigenen Raum verfügen kann, dazu zu nutzen, den Menschen zu helfen und quasi den Kontakt herzustellen.
Ja, das hast du schön gesagt. Also anknüpfend an die Frage, was man selber machen kann, denke ich auch immer, dass es, wenn man sich mit so einer Theorie beschäftigt, dann ja voll helfen kann, die eigene Haltung nochmal zu überdenken und immer so zu überlegen, wie kann man es aus einer anderen Perspektive sehen und wie kann man so ständig an den eigenen Vorurteilen, wir sind alle ja nur Teile des Diskurses, ne? Wir können da erstmal nicht alles dran ändern, dass wir davon mit beeinflusst werden, aber sich das bewusst zu machen, bestimmte Bilder werden erzeugt, um bestimmte Funktionen in der Gesellschaft zu erfüllen und das kritisch zu hinterfragen, das finde ich.
Beziehungsweise, ich glaube, diese Erzeugung ist halt, glaube ich, auch ein organischer Prozess. Also es steckt dahinter ja keine Verschwörung,
ja,
was ja gerne dahin abgleitet,
ja,
sondern es steckt dahinter ein organischer Prozess,
ja,
von diesem, was wir vorhin auch angesprochen haben, selbstverstärkenden Machtkreisläufen,
ja,
dahinter,
ja,
dass man halt eben zum Beispiel in diesen Täter-Retter-Opfer-Dreieck ist. Deswegen versucht man, dem zu entsprechen und installiert bestimmte Mechanismen, um dem zu entsprechen,
ja,
was wiederum das Ganze verstärkt.
Ja. Ja, genau. Es ist eine Dynamik, es sind Kreisläufe, es ist mega komplex und man kann da auch nicht von heute auf morgen sich draus befreien. Das wäre eine Illusion, sondern man kann irgendwie stetig daran arbeiten, ein Stückchen kritischer zu werden, so.
Ja, Elli, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und
vielen Dank für die Vorbereitung und das Dabeisein.
Das war's mit der Folge. Nächsten beiden Monaten kommt ein Podcast vom Verkehrswandel Oldenburg zum Thema Mobilität in Oldenburg und zur aktuellen Situation in der Fleischindustrie.
Das war's für diesmal. Und wie jeden Monat, Tod dem Kapitalismus.